Heute ist Pfingsten. Dieses Wort kann ich fast nicht aussprechen, ohne dass bei mir die Emotionen da sind. Schließlich bin ich ein früherer Pfingstler. Ich möchte einfach das betonen. Aber ich möchte auch betonen, dass es etwas sehr Wichtiges ist. Man kann bei diesem Thema links vom Pferd fallen und rechts. In der Kirchengeschichte ist immer wieder passiert, dass das Thema des Heiligen Geistes, auch das Kommen des Heiligen Geistes, sprich Pfingsten, gar nicht behandelt wurde und die Wirkungen des Heiligen Geistes völlig ignoriert wurden. Es führt zu toter Orthodoxie, so sind da in der Regel dann die Sekten entstanden, die versucht haben, einen Gegenpol zu bilden. Gleichzeitig gibt es aber dann das andere Extrem, wo man dann versucht, das Wirken des Heiligen Geistes sich zurechtzubiegen, wie man es gern hätte, nach seiner frommen religiösen Meinung und das, was einem im Herz da umtreibt. Mir ist es wichtig, einfach biblisch zu beleuchten, was lehrt uns die Bibel hier drüber und vor allem, was tut der Heilige Geist? Also nicht nur das Kommen, sondern auch sein Wirken, was ist eigentlich das, was für uns jetzt entscheidend ist? In Johannes 16, Vers 7 bis 14 sind für mich persönlich mit die wichtigsten Verse gewesen, um hier Durchblick zu bekommen, geistlich. Der Herr Jesus sagt hier, und zwar ja betont, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand oder der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Schon ungeheuer wichtige Aussage, und zwar in diesen wenigen Verse ist praktisch alles drin, was hier heilsgeschichtlich und für uns wichtig ist. Und zwar, ich habe mir etwas gemerkt, nachdem ich 11 Jahre lang in der Verführung gesteckt bin und du hast gekämpft auf Leben und Tod, dann überlegst du dir ja, warum bist du denn reingerasselt? Was ist denn passiert? Warum konntest du verführt werden? Es war relativ einfach. Ein Bruder, der ebenfalls in dieser ganzen Bewegung drin war, sagte am Schluss, die tiefste Wurzel war der Hochmut unseres Herzens. Da hat er recht gehabt. Wir wollten mehr, wir wollten die Elite sein, wir wollten besser sein, wir wollten die Fülle, wir wollten einfach alles. Aber irgendwo war auch ein Stück Ehrlichkeit drin. Und ich habe mir dann einfach eine ganz, ganz einfache Regel gemerkt, wie letztendlich die Verführung geschah. Sie geschah ganz einfach. Und zwar, indem Dinge vermischelt wurden. Und das ist mit das Schlimmste, was es im Geistlichen gibt. Wir werden das nachher sehen, diesen Text. Und zwar, die Vermischelung von Israel und der Gemeinde war ein entscheidender Punkt. Und der zweite Punkt war die Vermischelung von Endzeit und Apostelzeit. Und in dem Moment, wie ich hinging in der Heiligen Schrift und einfach Israel und die Gemeinde ganz so genommen habe, wie es geschrieben steht. Wenn nämlich Israel stand, dann war es Israel und wenn Gemeinde stand, dann war es Gemeinde und nicht mehr die Stelle aus dem Zusammenhang gerissen habe und nicht mehr nur eine Stelle betrachtet habe, so haben sie mich gefangen mit Apostelgeschichte 2. Man hat mir einfach klar gemacht, guck her, dann hat man hier diesen Text bis zum geht nicht mehr, hat man ausgelegt, hat mir gesagt, du willst es doch so wie die Apostel. Ja, wer sagt doch nein? Natürlich habe ich gesagt, will ich es wie die Apostel. Dann haben die Brüder gesagt, ja, wenn du nicht bereit bist, alles, was hier steht, anzunehmen, dann wirst du gar nichts bekommen. Steht auch nicht in der Bibel. Auf jeden Fall, für mich war es dann entscheidend, Israel und die Gemeinde zu trennen und genauso zu trennen Apostelzeit und Endzeit, weil ich einfach gesehen habe, dass hier durch Beobachtung riesige Unterschiede sind, die Bibel das auch lehrt. Und mir wurde dann klar, dass hier etwas Entscheidendes passiert. Wenn wir jetzt beginnen, diesen Text anzusehen, dann muss man ja zuerst in Vers 7 fragen, warum muss der Heilige Geist kommen? Der Heilige Geist war doch auf Simson und der hat, als der Heilige Geist über ihn kam, hat er 3000 Philister totgeschlagen. Der Heilige Geist war doch auf Saul und er hat geweissagt.
Der Heilige Geist war auf David, was die wenigsten wissen. Der Heilige Geist hat David inspiriert mit den Plänen für den Tempelbau. Salomo durfte nur bauen, aber die Inspiration kam über David. David war ein Prophet. Der Heilige Geist war doch im Alten Testament massiv gegenwärtig. Und trotzdem musste er kommen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man die Bibel wirklich so liest, wie sie ist, und die Bibel ist kein theologisches Lehrbuch und sie ist kein Kochbuch. Das heißt, ich kann nicht aus der Bibel Teile rausnehmen und die dann ausfiltern und daraus eine Lehre basteln, sondern ich muss immer den Gesamtzusammenhang der Schrift beachten. Und wenn man das nimmt, dann sieht man einfach was ganz nüchtern Sachliches. Der Heilige Geist, laut 1. Mose 1, brütet über der Finsternis. Und am Schluss der Bibel, in Offenbarung 22, heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Das heißt, die Finsternis des Verlorenseins, da brütet der Heilige Geist. Und im Lauf der Heilsgeschichte entsteht etwas, das die Bibel die Gemeinde nennt. Und die ist am Schluss da als die Braut des Lammes. Und von daher muss man einfach feststellen, wenn man die Bibel so untersucht, indem man wirklich den Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift untersucht, dann stellt man fest, dass der Heilige Geist im Alten Testament zwar da war, aber nicht als Geist der Sohnschaft. Das heißt, die Erlösung war noch nicht geschehen. Und er war auch im Alten Testament, wenn man die Bibel genau untersucht, zum Beispiel steht es in Haggai 2, Vers 5, es war so, er war in der Mitte Israels. Und zwar, das ist immer geschehen, wenn die Stiftshütte aufgerichtet wurde, dann ist die Wolke- und Feuersäule gekommen, hat sich auf die Stiftshütte gesetzt, hat sich in der Stiftshütte ins Allerheiligste gesetzt. In der Stiftshütte war dann die Wolke- und Feuersäule auf der Bundeslade und auf der Bundeslade war es auf dem Sühnedeckel, dort, wo das Blut hingesprengt wurde. Und immer wenn die Wolke kam als Wolke oder Feuersäule, die sogenannte, so sagen die Juden, Shechinah, dann hat das Volk gewusst, jetzt ist Gott gegenwärtig. Dann fielen sie auf ihr Angesicht, haben Gott angebetet. Heute haben wir keine sichtbare Erscheinung des Heiligen Geistes mehr. Obwohl mir ein paar Brüder schon erzählt haben, sie hätten Feuerflammen auf dem Dach gesehen, aber ich werde da ein bisschen vorsichtig. Hier ist die religiöse Fantasie, treibt manchmal wirklich Blüte. Auf jeden Fall, es ist so, dass im Alten Testament der Heilige Geist in der Mitte Israels war. Und er war dann nur in der Elite. Und zwar, er war dann so, wie es vielleicht heute viele gern haben wollten. Er war nur im König, Priester und Prophet. Dort war er zum Beispiel, und manche haben gesagt, er war nur auf den Leuten. Stimmt nicht, biblisch eindeutig. Sie sagt ganz klar, Daniel, selbst der falsche, ich sag's einmal, oder die böse und falsche Könige haben gesagt, der Mann, in dem der Geist der Götter ist. Oder der Geist Gottes ist. Das heißt, der Heilige Geist war ein König, ein Priester, ein Prophet. Dazu hat gehört zu dieser Elite die Arbeiter an der Stiftshütte, Bezalel zum Beispiel, die Gott gesalbt hat. Aber in der Masse des Volkes war der Heilige Geist nicht im Alten Testament. Das ist wichtig. Im Neuen Testament, in den Evangelien, nach Galater 4, 4-7 gehören die Evangelien zum mosaischen Gesetz, weil Christus unter das mosaische Gesetz getan wurde, um es vollständig zu erfüllen. Und erst als der Herr Jesus, nachdem er aus den Toten auferstanden war, im himmlischen Heiligtum sein Blut auf den Altar gelegt hat, sprich auf den Sühnedeckel im Himmel, war das mosaische Gesetz vollständig bezahlt und damit war praktisch letztendlich das mosaische Gesetz erfüllt. Die Erlösung war fertig als vollkommenes Opfer und konnte jetzt ausgegossen werden. Und jetzt, als der Heilige Geist ausgegossen wird, beinhaltet der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft dieses vollkommene Opfer. Und das war das, was gefehlt hat im Alten Testament. Ich darf nie die Bibel lesen und hier letztendlich das missachten. Als ich damals die Kämpfe führte, dann haben mir immer gesagt, guck doch mal, schon David hatte den Geist, aber er war nicht der Geist der Sohnschaft. Wenn man das einmal erkennt, dann wird es einfacher. In den Evangelien ist es so, dass Johannes 3, 34 uns eine bemerkenswerte Mitteilung macht. Und zwar, sie sagt hier ganz einfach, den, der Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das heißt, der Herr Jesus hatte den Geist nicht nach Maß. Der Heilige Geist war nach der Zeit, und da gab es ja eine Wartezeit, wo Gott zum Beispiel die Bundeslade hinweggetan hat. Steht in Jeremia 3,16, wenn ich es richtig im Kopf habe. wo die Bundeslade hinweggetan wurde. Man sieht es ja auf dem Triumphbogen da in Rom, wo der Leuchter ist, wo das ganze Heiligtum den Heiden ausgeliefert wurde. Immer ein Zeichen des letzten Gerichtes Gottes, siehe Assyrien, siehe Babylon. Immer wenn Gott Gericht gab, wurde die Heiligtümer zerstört. Und nach dieser großen Wartezeit, als dann der Messias, der Herr Jesus kam, Gott geoffenbart im Fleisch, dann ist was Ungeheures passiert. Die Bibel sagt, er hat den Geist nicht nach Maß. Wisst ihr, was heißt? Maßlos. Und man sieht es, als er auf dem Berg der Verklärung ist, in Matthäus 17, 1 und folgende, dort passiert Folgendes. Plötzlich wird er verklärt. Das heißt, die drei Jünger, die mit auf den Berg durften, haben plötzlich etwas gesehen, was hier war. Ich vermute, ich weiß es nicht, die Bibel lehrt hier nichts Besonderes drüber. Sie sagt bloß, es geschah, dass er die Wirkung des Fleisches nachgelassen hat. Dass der Herr, der konnte es ja, ist kein Problem, er war Gott. Sondern er hat die Wirkung des Fleisches nachgelassen und die Schechina, die Wolke und Feuersäule, die Fülle des Geistes in ihm, kam dann zum Tragen. Es hast du plötzlich gesehen, es hat gestrahlt, er wurde verklärt, sie sind auf ihr Angesicht gefallen, weil sie wussten, hier ist die Gegenwart des lebendigen Gottes, sie sind zusammengebrochen und dann hat Gott zu ihnen geredet. Und dann kommt mit eines der wichtigsten Ämter und der wichtigsten überhaupt Aufgabe des Heiligen Geistes, als nämlich hier diese große Offenbarung geschah und sie wieder aufwachen, als Gott zu ihnen redet direkt, dann heißt es, sie sahen niemand als Jesus allein. Jetzt kommen wir langsam schon zu der zentralen Aufgabe des Heiligen Geistes. Sie sahen niemand als Jesus allein. Zu Beginn der Apostelgeschichte wird dann der Heilige Geist ausgegossen. Wir wissen, dass er ausgegossen wird in vier Tranchen, in vier Teilen. Zuerst in Apostelgeschichte 2 über die Juden. Dann in Apostelgeschichte 8 über die Samariter, die Halbjuden. Und dann in Apostelgeschichte 10 über die Heiden, Cornelius und sein Haus, das römische Weltreich. Und dann in Apostelgeschichte 19 über die Jünger des Johannes des Täufers, die in Ephesus waren. Das heißt, man hat hier vier heilsgeschichtliche Ausgießungen. Und dann sagt die Bibel plötzlich im Titus 3, Vers 4 bis 6, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich würde auch nie reden, wenn Erweckung geschieht oder irgendwas Besonderes passiert, ich würde nie von Geistesausgießungen reden, weil die Schrift sagt hier, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Das heißt, der Heilige Geist ist jetzt reichlich über uns ausgegossen. Der muss nicht mehr ausgegossen werden. Er ist reichlich ausgegossen. Und in dem Moment, wie Pfingsten geschah, Apostelgeschichte 2, wurde der Heilige Geist reichlich ausgegossen. Jetzt ist das, was der Herr Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Jetzt plötzlich kommt er, und er sagt ganz klar, der Vater und ich werden Wohnung machen in euren Herzen durch den Heiligen Geist. Dann kommt er in unsere Herzen und plötzlich geschieht das, was die Bibel von Neuem geboren nennt. Das heißt, plötzlich werde ich gerettet. Das heißt, der Heilige Geist bringt dann nach der Erlösung die gesamte Vollwirkung mit. Damit ist das vollkommene Opfer bei mir, innerlich in mir. Und Epheser 1, 17 sagt, du musst es jetzt nur erkennen. Aber dass der Heilige Geist kommen konnte, und das ist ja unser Text, wo der Jesus ganz klar sagt, der Heilige Geist kann erst kommen, wenn ich hingegangen bin. Dazu musste Hebräer 9,11 geschehen, weil es gab keine Geistesausgießung ohne Erfüllung des mosaischen Gesetzes. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Das heißt, der Herr Jesus musste ins Allerheiligste. Er musste vor den Sühnedeckel, er musste das Blut sprengen und dann war die Erlösung perfekt. Und Hebräer 10, 19, die berühmte Stelle, beschreibt es nochmals. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Das heißt, er hat durch das Opfer am Kreuz von Golgatha hat er die Voraussetzung geschaffen, er hat das kostbare und teure Blut, das ja der Wert der Gottheit hatte, hat er vergossen, obwohl er ein Mensch war wie wir, ein normaler Mensch, ich sage es einmal so, wahrer Mensch und wahrer Gott, innen der Wert dieses Blutes entsprach der Gottheit. Darum konnte er auch die ganze Menschheit erlösen. Darum ist auch die ganze Menschheit erlöst, da wenn sie sich nicht alle erlösen lassen. Das ist das Drama eher bei dem Ganzen. Und wer 3. Mose 14, 28 versteht, dort ist ja immer was ganz Einfaches. Er sagt, immer kommt das Öl, sprich ein Bild für den Heiligen Geist, dorthin, wo vorher das Blut war. Und von daher ist es ganz eindeutig, in dem Moment, wie das Blut im innersten Heiligtum war, in dem Moment, wie das wirklich als Ganzopfer da war, konnte die Menschen gereinigt werden durch Jesu Blut. Jetzt konnte der Heilige Geist dieses Gut vermitteln. Und jetzt konnte die Menschen gerettet, jetzt konnte sie von Neuem geboren werden. Und jetzt beginnt auch die neue Heilszeit, die Zeit der Gemeinde. Und dieses Geheimnis, das den Aposteln verborgen war, bis teilweise verborgen war, bis die Apostel es begriffen haben, also bis Apostelgeschichte 10 war sogar den Aposteln verborgen und dann erst sprach diese Erkenntnis hervor, dass wir Heiden Miterben sind, dass der Leib des Christus, die Geretteten, aus Juden und aus Heiden besteht, dass ein einziger Leib, eine einzige Rettungsinstitution vorhanden ist. Wenn wir zurückgehen zu unserem Text, der ist ganz einfach, er sagt hier, er musste hingehen, dann erst kann der Geist kommen. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung. Erst nachdem das Opfer gebracht war, erst nachdem er im himmlischen Heiligtum war, konnte der Geist der Sohnschaft kommen. Und alle Stellen, die davor sind, muss ich mit Vorsicht genießen. Wisst ihr, wenn zum Beispiel der Herr Jesus die Jünger im Johannesevangelium anhaucht und sagt, empfanget Heiligen Geist, dann haben sie nicht den Geist der Sohnschaft empfangen, sondern er hat ihnen eine Zurüstung vom Geist gegeben, den er ja in Fülle hatte, dass sie aushaltet bis zur Ausgießung des Geistes. Aber sie haben dort nicht den Heiligen Geist empfangen. Im Sinne von Geist der Sohnschaft, so wie ihn heute jemand empfängt, der gerettet wird. Der zweite Teil, und das ist jetzt, kommen wir zum Wesentlichen, nämlich zu dem Wirken des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Das war für mich mit die größte Wirkung, die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Ich war ja überzeugter Pfingstler. Und in dem Moment, wie ich gemerkt habe, dass was nicht stimmt, was habe ich gemacht? Das war typisch. Ich habe zuerst einmal zu Gott geschrien. Habe geschrien zu Gott, habe gesagt, und fragst du nach, was ist Wahrheit, weil du im Zweifel bist, so fragst du, so bitte den um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist, weil ich damals gar nicht wusste, es war ein Liedvers gedichtet vom Jonathan Paul, vom Gründer der Pfingstbewegung. Aber es hat trotzdem gepasst. Ich habe zu Gott geschrien um Offenbarung. Und dann ist was ganz Einfaches passiert. Statt dass ein Engel kam, statt dass ein vollmächtiger Bruder kam, statt irgendwie was Besonderes passiert ist, habe ich plötzlich etwas erkannt. Und zwar, das ist gewesen, wie wenn du in einem Zimmer, wo es ganz dunkel ist, langsam die Rollläder hochmachst. Es kam zuerst durch die Ritze, ein bisschen Licht, mehr Licht, immer mehr Licht. Und am Schluss war es strahlend klar. Und du hast dann plötzlich gesehen, dass hier der Herr Jesus als der große Erlöser vollkommenes Opfer gebracht hat, dass jeder Gläubige mit dem Heiligen Geist getauft ist, dass der Heilige Geist im Alten Testament ein Unterschied ist im Vergleich zum Neuen Testament. Ich habe doch die Gesamtzusammenhänge. Und es war ungeheuer wichtig, dass der Heilige Geist in den Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift hineinführt. Wisst ihr, wir haben die Pfingstler verführt damals, aber nicht bösartig. Ich mache denen nicht immer einen Vorwurf. Die wussten es ja nicht besser. Indem sie mich einfach einen Text geklebt haben, Apostelgeschichte 2. Wenn ich Apostelgeschichte 2 nehme, rausgreife und den dann vollkommen auslege, dann hast du die Basis, dann kann man dir zeigen, jawohl, so will ich's. Aber wenn ich alle Stellen lese, muss ich sagen, Entschuldigung, nur ein Teil des Ganzen, nicht mit der Bibel Stückwerk, Ekmeros. Und ich will nicht ein Teil des Ganzen, sondern ich will das Ganze. Und das war die Erkenntnis vom Heiligen Geist. Die ganze Schrift, und zwar heilsgeschichtlich geteilt. Und jetzt sagt er hier, unter diesem Eindruck, ja, was wird der Heilige Geist machen, wenn ich jetzt nur Apostelgeschichte rausgreife, zum Beispiel nur Apostelgeschichte 2 und folgende, dann werde ich den Leuten beibringen, der Heilige Geist tut an jeder Stelle Zeichen, Wunder und alles. Wenn ich aber alles lese, kann ich das nicht mehr lehren, weil ich sehe, dass es nur punktuell ist. Das heißt, der Heilige Geist vermittelt nicht nur die ganze Wahrheit, wie wir gelesen haben, sondern auch Äquivalenz, das heißt Gewichtung. Er zeigt ganz klar, was ist punktuelle Erscheinung und was ist eine Dauererscheinung. Und ich glaube immer noch, dass Gott das sagt, was er meint und dass er das auch so aufgeschrieben hat. Und von daher kam dann der Punkt, wo ich dann die ganze Theologie und das verwerfen musste und sagen, ich muss die Bibel selber studieren. Und zwar heilsgeschichtlich, von A bis Z, sonst gehst du in die Falle. Das war mit der entscheidende Punkt. Das war mich bei Pfingsten erschüttert, dass der Heilige Geist immer wieder zu mir reden konnte. 11 Jahre lang und ich habe es nicht gemerkt, bis ich dann plötzlich, nachdem ich bereit war zuzugeben, dass ich verführt war, plötzlich kam die Erleuchtung. Und es war für mich etwas Gewaltiges. Ich möchte es einfach auch hier nicht verhehlen. Und ich bin dem Herrn unendlich dankbar für diese Erkenntnis. Und in Johannes 16, Vers 8 erklärt er dann, was wird der Heilige Geist tun? Er wird nicht in erster Linie die Geistesgabe hervorbringen. Er wird nicht in erster Linie die Menschen zu Boden stürzen lassen. Er wird nicht in erster Linie die Kranken heilen. Versteht ihr? Da gibt es nochmal ein extra Thema. Das heißt Zeichen und Wunder. Und da sagt die Bibel ganz klar, sie waren zugeordnet der Zeit Jesu Christi als der Messias, der eigene Zeichen hatten. Und er war zugeordnet der Zeit der Apostel, der Augen- und Ohrenzeugen. Das heißt, flächendeckend den Zeichen waren diesen Zeiten zugeordnet und dann sagt die Bibel was ganz Einfaches. Am Schluss, in der Endzeit, kommt es als Verführung zurück. Und dann muss ich sagen, ich bloß Vorsicht, sondern doppelte, dreifache, zehnfache Vorsicht. Aber das Grundwirken des Heiligen Geistes ist hier in Johannes 16 beschrieben. Das Grundkommen ist beschrieben. Es kommt nämlich, wenn der Herr weggegangen ist, nach seiner Himmelfahrt. Und zwar, was hier die Bibel sagt, wenn er kommt, wenn jener kommt, also der Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist, der die Wiedergeburt wirkt, er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Der Heilige Geist wirkt zu immer erst an unserem Herzen. Das ist wie wenn du zum Arzt gehst. Er untersucht dich. Er macht eine Diagnose und dann geht er dorthin, wo die Krankheit ist und die greift er an. Hast du ein Geschwür, schneide das heraus. Und genauso geht der Heilige Geist her und überführt von Sünde. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die Sünde ist unser einziges wirkliches Problem. Ohne Sündenfall Adams hätte keiner von uns ein Problem. Wir hätten kein Neid, kein Streit, kein Hader, keine Krankheit. Wir hätten kein Tod. Wir hättet keine zerrüttete Ehe, wir hättet keine Scheidung, wir hättet keinen Mord, wir hättet keinen Totschlag, wir hättet keinen Betrug, wir hättet keine Eifersüchtelei, wir hättet keine Machtkämpfe in den Firmen. Es wäre alles nicht da, versteht ihr? Wir hättet keine ungezogenen Kinder, das wäre alles nicht da. Es wäre wirklich das Paradies auf Erden. Nun ist aber der Sündenfall passiert und damit haben wir ein Hauptproblem. Und wenn der Heilige Geist, der ausgegossen wurde zu Pfingsten über alles Fleisch, das heißt, der wie eine Lufthülle die ganze Erde umschließt, darum ist Gott gegenwärtig an jeder Stelle der Erde, Sekunde, im Bruchteil von Millionstel von Sekunde wird er mich hören, wenn ich bete. Darum ist der Heilige Geist allgegenwärtig. Und das erste Wirken des Heiligen Geistes ist immer, dass er von Sünde überführt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das sehen und die Bibel sagt, was für Sünde? Er sagt, das Hauptwirken des Geistes ist gerichtet auf die Sünde des Unglaubens. Nämlich, dass sie nicht an mich glauben. Und da haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, nicht meine Rhetorik, nicht meine Intelligenz, nicht meine didaktische Fähigkeit, dass ich was genau erklären kann, ist es diesen Menschen letztendlich zum Glauben bringt, sondern das Wirken des Heiligen Geistes. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich ein Werkzeug des Heiligen Geistes sein kann und dass er durch mich diese Wirkung hervorbringen kann. Dass die Buße als letztendlich Notwendigkeit im Bewusstsein der anderen aufleuchtet, dass sie sieht, dass im Endeffekt sie Sünder sind. Und das ist der erste Schritt, dass Sündenerkenntnis geschieht. Und das ist immer der schwierigste Schritt. Und wenn du die Erweckungen studierst, ich habe die Erweckungen teilweise studiert, dann siehst du immer, die Erweckung beginnt immer, wenn Menschen zur Erkenntnis der Sünde kommen. Wenn sie von ihrem hohen Ross runterkommen, von ihrer, ich sage es mal vorsichtig, religiösen Frömmigkeit, die manchmal eiskalt ist, wo sie dann plötzlich merken, ich bin gemeint. So wie David sagte, letztendlich, Herr, erbarme dich im Psalm 51, wo er diesen Schrei tut, aber zuerst musste der Prophet sagen, du bist dieser Mann. Und genau die Aufgabe tut der Heilige Geist, der sagt, du bist dieser Mann, du bist diese Frau, du bist diese Person, um die es geht. Das heißt, er überführt von Sünde und das Nächste, was er tut, er überführt von Gerechtigkeit. Wisst ihr, und darum ist es auch so, als Pfingsten passiert ist, der Heilige Geist ausgegossen ist, heißt es in Apostelgeschichte 2, Ab 37, es ging ihnen durchs Herz. Das ist eine Grundwirkung des Heiligen Geistes. Und dann kommen die Menschen und sagen, was müssen wir tun? Als Gott, der große Theologe, er war ein jüdischer, großer Theologe und den großen Verfolger der Gemeinde, der Paulus, letztendlich gestellt hat auf der Straße nach Damaskus und er ihn vom Pferd wirft, dann ist die erste Frage von Paulus: Was willst du, dass ich tun soll, Herr? Und später sagt er: Ich bin der Elendste der Sünder gewesen. Das heißt, der Heilige Geist bringt mich immer zur Selbsterkenntnis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn der Heilige Geist in meinem und deinem Herzen nichts bewirkt, dann wird es schwierig. Wenn du nie vom Heiligen Geist gestraft wirst, wenn du nie ein schlechtes Gewissen kriegst, wenn du Bibel liest, dann bist du ja perfekt, dann bist du entweder nicht unter der Wirkung des Geistes oder du bist kein solches Material, wie die Bibel sagt, wie jeder Mensch auch nach der Wiedergeburt ist. Da stimmt was da nicht. Ist klar, da stimmt was nicht. Sondern der Heilige Geist, Hebräer 4,12 sagt ganz klar, er ist ein zweischneidiges Schwert, der Geist und Seele trennt. Durch das Wort Gottes geht der Heilige Geist hin und trennt in meinem Herzen Geist und Fleisch, Mark und Bein. Das heißt, er geht hin und zeigt mir, was los ist. Und das Nächste, das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe danach, das ist, er wird Überführer von Gerechtigkeit. Und jetzt sagt der Text, weil ich zum Vater gehe. Wo ist der Herr Jesus hingegangen, als er zum Vater ging? Er ging ins innerste Heiligtum. Das heißt, 2. Korinther 5, 21, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, dann beginnt der Heilige Geist, das vollkommene Opfer, auch das, was der Jesus im innersten Heiligtum getan hat, Hebräer 10, 19, das hingehe durch die Himmel und dann setzt er sich ja neben den Vater. Und das bedeutet, wenn der hohe Priester sich setzt, es ist vollbracht. Dieses vollkommene Opfer, dass es vollbracht ist, das verklärt dann der Heilige Geist. Das heißt, dass ich nichts tun kann, dass Gott alles getan hat, dass ich nur als elender, bedürftiger Sünder kommen kann und dass er dann letztendlich rettet. Und das ist die große Hoffnung doch, was der Mensch hat. Was wäre das für eine Menschheit? Die Menschheit ist ja ein Elendstal. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe mal Nachrichten in der Zeitung rausgeschrieben, was passiert in einer Woche. Mir ist das nicht aufgefallen beim Lesen. Mir ist es erst aufgefallen, wenn du es rausschreibst. Diese Erde ist wirklich ein Elendstal. Und der Mensch wäre hoffnungslos. Und der Mensch wäre ein hoffnungsloses, elendes Geschöpf, wenn er nicht die Hoffnung hätte, dass, was Bibel sagt, Gott die Welt geliebt hat. Und dass er bereit ist, diese elende Sünder zu retten. Und er ist bereit, sie letztendlich, so wie es Titus auch beschreibt, er ist bereit, das Evangelium ihnen anzubieten, dass sie sich bekehren können. Und sie können sich bekehren, wenn sie wollen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, Gott ist bereit, die Menschen zu retten. Wisst ihr, was habe ich, wenn ich hier jemanden habe, der in der Gosse liegt? Soll ich ihm sagen, du bist schon zu schlecht, Gott will dich nicht. Oder du bist nicht erwählt, Gott will dich nicht. Oder du hast alles vergeigt, Gott will dich nicht. Weißt du, das ist für eine Botschaft? Ist doch was ganz anderes, wenn ich weiß, gnädig und barmherzig ist der Herr von großer Güte, dass er bereit ist, die wirklich nicht nur die Heiligen zu retten, sondern die Sünder zu retten, die im größten Dreck sind. Ich weiß einmal vom Erweckungsprediger, der hat gebetet: Herr, nachdem ich die Frommen und die Bürgerlichen nicht erreiche, schick mir die Elenden. Und dann ist Erweckung ausgebrochen. Und dann sind die Elenden in dieser Stadt zum Glauben gekommen. Und dann hat Gott die Elenden gerettet. So wie es heißt, denn es Gott anbietet, wenn die ablehnen, dann gehen die Höcker und Zäune, holen sie herein. Und dann steht eben strahlend im Mittelpunkt. Nicht ich, Christus, nicht du kannst dich retten, sondern der Heilige Geist wirkt in deinem Herzen. Und in dem Moment, wie er an deinem Herzen wirkt, bietet Gott dir dieses vollkommene Opfer an, vollkommen geschenkweise, ohne Verdienst. Sobald du es annimmst, passiert die Wiedergeburt. Ich weiß es nur wie heute, was bei mir passiert ist. Ich hing an einer kalten Wand ihrer Bank im Waschraum. Ich weiß nur, wie heute, ich habe zu Gott gefleht und gesagt: Herr, rette mich. Derselbe Sekunde ist passiert. Ich bin raufgekommen, ich konnte sofort Zeugnis geben, es war sofort klar. Das ist herrlich, wenn das passiert. Dabei muss es so nicht passieren, es gibt keine Regel. Der andere kämpft 2 Jahre und kommt langsam zur Heilsgewissheit, also es gibt kein Muster. Aber es ist herrlich, wenn Gott es tut, dass er uns hier letztendlich dieses Heil gegeben hat. Gott hat die Welt geliebt. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, ich hätte die Welt nicht geliebt, ich hätte Eisenbahnschiene genommen und reingeschlagen. Verstehe ich. Darum hat auch sein alter geistlicher Vater, der Grischli, zu ihm gesagt: Lieber Wilhelm Busch, du musst aufpassen, du hast eine Schwachstelle, werde kein Menschenverächter. Und da lag seine Schwachstelle. Aber Gott hat die Welt geliebt. Ich verstehe das auch nicht, dass Gott die Sünder liebt. Aber er liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Der ist bereit, die Menschen zu retten. Hudson Taylor ging nach China, weil er nicht mehr ertragen hat, dass jeden Tag Millionen von Menschen in die Hölle fahren, hat er nicht mehr ertragen. Oder waren es tausend, ist ja egal, auf jeden Fall viele, dass sie in die Hölle fahren. Wisst ihr, und das ist das, was der Heilige Geist macht. Er bringt die Gerechtigkeit Jesu Christi und dann ist es keine Religion mehr. Dann bietet er dir an und sagt, du kannst gerettet werden, kostenlos, umsonst. Und Gott zeigt ganz klar, wen er rettet. Tut Buße und glaubt. Und dann fängt der Heilige Geist im Herzen an zu wirken. Er kennt die Herzen und er weiß, wo er wirken kann und wo er nicht wirken kann und wo er auch nicht wirken will. Das ist dann das Geheimnis. Und das Nächste, was die Schrift sagt, und vom Gericht. Und jetzt sagt die Bibel, dass der Teufel nämlich gerichtet ist. Das heißt, alles, was hier passiert, der Fürst dieser Welt, ist letztendlich vom Teufel her bereits erledigt. Das heißt, der Teufel ist gerichtet und die Sünder sind gerichtet. Das heißt, wenn sich jemand nicht bekehrt, fährt er in die Hölle. Da ist nichts zu wollen. Das ist einfach Fakt. Und jetzt ist so, die Bibel sagt hier ganz klar in diesem Text, und ich denke, es ist einer der wichtigsten Texte, die es gibt. Er sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht, jetzt nicht ertragen. Das ist klar, weil sie hatte der Heilige Geist noch nicht als Geist der Sohnschaft. Sie konnte manche Dinge nicht verstehen. Sie konnte das auch nicht ertragen. Er haucht sie ja nachher an, dass sie wenigstens voll, bis die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah, dass sie so lange durchhalten. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn aber jener kommt, Vers 13, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Das heißt, er ist der Inspirator der Heiligen Schrift. Er hat hier auch die ganze Zukunft aufgeschrieben, was wir wissen müssen. Und er wird uns in die ganze Wahrheit hineinführen. Und jetzt könnte man sagen, was ist Wahrheit? Wisst ihr, das war die nächste Falle, wo sie mich in die Falle gelockt haben. Und da bin ich inzwischen gnadenlos, weil hier ist Verführung ohne Ende. Es ist Verführung, wenn man das Wort nicht als Ganzes nimmt und teilt. Und es ist Verführung, wenn man letztendlich hingeht und das tut, was dann, ich sage es einmal vorsichtig, schwierig wird. Wenn man nämlich nicht die ganze Wahrheit nimmt, sondern jemand, dem man sagt, es ist alles relativ. Wir wissen das ja nicht genau. Wisst ihr, wie oft haben die es zu mir gesagt, wie oft habe ich das gehört, dass mir die Ohren gegellt haben. Es ist alles Stückwerk. Ich war so dumm, das zu glauben, was sie mir erklärt haben, statt die Bibel zu lesen. Die Bibel sagt nicht, dass alles Stückwerk ist, sondern Stückwerk ist ein griechisches Wort, das heißt Ek Merus. Und Ekmerus, dieses griechische Wort, wird im gleichen Kontext von Paulus benutzt, in 1. Korinther 12, 27, für den Leib Christi. Er sagt, du bist ein Gläubiger, Ekmerus zum Leib des Christus. Das heißt, du bist ein Teil des ganzen Leibes. Und Ekmerus heißt nicht minderwertige Erkenntnis. Ich kann es nicht verstehen und keiner blickt es so richtig. Sondern sie sagt was ganz anderes. Sie sagt, das ist ein Teil des Ganzen. Vielleicht kannst du nur einen Teil der Wahrheit erkennen. Aber Stückwerk heißt nicht minderwertig, sondern ein Teil des Ganzen. Und auch Stückwerk ist von der Erkenntnis her ungeheuer wichtig. Wenn man es zusammensetzt, hast du das Ganze. Und jetzt sagt hier die Bibel, er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Und hier ist dann etwas, ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es ja vorher schon gesagt, diese Trennung. Da gehört auch dazu Stellung und Haltung. Wir haben, wisst ihr, das ist mir viel zu spät bewusst geworden. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Die Bibel redet immer von Stellung, Haltung. Sie redet vom Tun Gottes, vom Tun der Menschen. Und mir ist das erst nach Jahren aufgefallen, wo ich die Denominationen untersucht habe. Warum gibt es jetzt hier eine Richtung? Warum gibt es hier eine Richtung? Da sind doch Leute, wo überall wiedergeboren sind. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich die Menschen, anstatt dass sie das Zeugnis der Heiligen Schrift annehmen, von Mose bis zur Offenbarung, heilsgeschichtlich geteilt, das bedeutet, der Heilige Geist ist ab Apostelgeschichte 2, 1 da bis zur Entrückung. Dort ist die Gemeindezeit. Lehre der Apostel, hat der Harald uns gesagt. Lehre der Apostel. Und dass man das dann begreift. Wie oft sind dann die Gläubigen gekommen, gingen einfach ins mosaische Gesetz rein und greifen den Teil raus und sagen, 5. Mose 22, Vers 3, Kleidung. Und ich sage, Entschuldigung, das ist im 5. Mose. 5. Mose ist mosaisches Gesetz laut Römer 10, Vers 4 für die Gläubigen erledigt. Laut 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9 nur für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Da kommen Leute und sagen, ja, ich kann das Gesetz halten. Und ich sage, was soll das? Die Bibel sagt, du bist tot fürs Gesetz. Was willst du halten, nachdem du tot bist? Römer 7,4 sagt, du bist tot. Hast schon mal einen Toten gesehen, der das Gesetz hält? Du bist tot. Das Gesetz ist für uns uninteressant. Wir haben das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das ist viel radikaler. Nach dem mosaischen Gesetz durftest du keinen Tod schlagen. Nach dem Gesetz des Geistes des Lebens darfst du nicht einmal in Gedanken tun. Das heißt, Stellung, Haltung in Christus. Zum Beispiel Darby, der ein hochgeistlicher Mann war. Ich habe seine Biografie gelesen. Ich bin auf dem Sofa gelesen und ich hatte das Bedürfnis, die Biografie an die Wand zu werfen. 2 Minuten später hatte ich das Bedürfnis, oder hat kein Bedürfnis, sondern ich wurde so erschüttert, dass mir fast die Tränen kamen. Ich habe selten mal so viel Licht und Schatten beieinander gesehen. Immer wenn er geistlich normal lief, war es wunderbar. Aber dann kamen die Überspitzungen. Dieses nur ein Teil rausgreifen. Er ist sogar so weit gegangen, dass er in der deutschen Übersetzung hat er dann statt Heiligung und Heiligkeit, Hagiasmus und Hagiosyne, kein Anfänger, der Griechisch lernt, merkt sofort, dass hier ein Unterschied ist. Heiligung und Heiligkeit hat er nicht mehr sauber unterschieden. Und damit hat schon Eindruck, es ist alles heilig. Wir sind alle ihre Stellung, wo uns nichts mehr passieren kann. Wir sind alle in der himmlischen Orte. Dann kommt extrem. Er hat eine Seite der Wahrheit überbetont statt die andere. Und dann kommen wieder Leute wie die extreme Heiligungsbewegung, die dann letztendlich durch viele, sagen wir, namhafte Leute auch repräsentiert wurde, die haben das andere Extrem gepredigt. Dass du in der dauernden Gefahr bist und dauernd abfallen kannst, ist genauso falsch. Sonst sind immer zwei Seiten, die wie ein Zahnrad ineinander flechten. Und ich habe mit Brüdern gesprochen, die aus diesen Denkschemas rauskamen. Sie haben gesagt, in dem Moment, wie wir erkannten, es sind zwei Teile und die ganze Schrift, ich muss sie nur im Gesamtzusammenhang sehen, muss sie richtig teilen. So, dann wurden wir klar. Und dann, was natürlich auch dazugehört, ist die Äquivalenz. Ich kann nie eine Lehre machen aus einer Bibelstelle. Ich kann auch keine Lehre machen aus 5 Bibelstellen. Sondern ich muss immer den Gesamtzusammenhang sehen. Wisst ihr, was mir halt aufgefallen ist? Du musst mal die Christenheit ansehen, wo sie sich die Schädel einschlägt. Also, du findest fast alle Lehren, wo sich die Christenheit der Schädel einschlägt, in der Praxis, jetzt nicht in der Theorie. Theorie ist nochmal anders. Aber in der Praxis findest du im 1. Korintherbrief, im Brief der Babys, im Brief derer, die unreif sind, die unmündig sind. Dort hast du fast alle Lehren, wo sich die Gläubigen der Schädel einschlagen. Warum soll ich mich mit den Gläubigen auseinandersetzen und Streit anfangen wegen Dingen, wo es andere Bibelstellen gibt, die 100-mal wichtiger sind? Wo Gott ein 100-faches Zeugnis aufsetzt über das kostbare und teure Blut, über die Erlösungsgewalt Jesu Christi, über die Universalität der gesamten Erlösung, über dieses gewaltige Geschehen am Kreuz von Golgatha, da streite ich mich doch nicht über Blutwurst. Wisst ihr, und Blutwurst ist auch einfach, versteht ihr? Wenn man jetzt einmal heilsgeschichtlich denkt, dann siehst du eine Schöpfungsordnung bis zum Beginn vom mosaischen Gesetz. Das gilt. Das ist nämlich Mann, Frau, Tag, Nacht. Und da steht ganz klar, sollst du kein Blut trinken. Also darfst du kein Blut zu dir nehmen, kein rohes Blut. Schöpfungsordnung. Das mosaische Gesetz, das sich ausgiebig über Speisevorschriften, auch Blut, auseinandersetzt, ist für uns laut Römer 10,4 für einen Gläubigen erledigt, weglegen. In den Evangelien, in der Apostelgeschichte, ist das kein Thema, weil es Übergangszeit ist. Gehört noch zum Gesetz. Und dann in den Lehrbriefen sagt Paulus ganz klar, niemand soll euch richten wegen einer Speise. Das heißt, sobald das Blut zu einer Speise verarbeitet ist, wisst ihr, und die, wo auch immer sagen, du darfst kein Blutwurst essen, du darfst das nicht essen, die essen es doch selber. Wir haben doch keine koschere Metzgereien. Guck doch einmal so ein Stückchen Fleisch an, da ist doch Blut drin, das kannst du machen, wie du willst. Sobald du das ins Fett wirfst, wird das Blut verarbeitet. Versteht ihr? Und dann ist Speise und dann darf ich es essen. Wisst ihr, man kann hier nicht auf die alttestamentlichen Speisegesetze zurückgehen, die sind erledigt. Und damit musst du sagen, jawohl, du kannst essen, und jetzt kommt nämlich die nächste Lehre. Jetzt kann ich nicht nur 1. Korinther Brief nehmen, um das zu lokalisieren über die Götzeopfer und ähnliches, über Blut, sondern dann muss ich auch nicht die Apostelgeschichte 15 zuziehen, wo es heißt, du sollst dich enthalten von Blut und nochmal von 3 Dingen, weil nämlich dahinter steht, denn Mose wird gelesen in der Synagoge. Das heißt, zu Deutsch, das hatte einen Hintergrund, weil sie sich in der Synagoge versammelt haben. Wenn du das alles siehst, dann musst du sagen, aha, Also keine Einzelbibelstelle, sondern die Gesamtheit. Die Gesamtheit sagt dann, aber wenn dein Gewissen dich verurteilt, darfst du nicht. Und wenn dein Gewissen deinen Bruder verurteilt, darfst du auch nicht. Schau klar. Römer 14, 15. Wenn dein Bruder kommt, der ärgert dich manchmal. Und du sagst, also gut, jetzt werde ich ihn speisen. Du stellst ihm was zu essen hin, du weißt, dass er empfindlich ist und du stellst ihm dann mit Absicht Schwarzwurst hin, das ist gemein. Ist auch nicht richtig. Sondern die Bibel sagt ganz klar, dann darfst du auch nicht, selbst wenn du es mit Genuss essen kannst. Versteht ihr? Das ist nur ein kleiner Exkurs gewesen über die Heilsgeschichte. Wenn ich jetzt nur die Apostelgeschichte 15 rausgreife und die betrachte, dann werde ich lehren, dass man kein Blut essen darf. Wenn ich nur das mosaische Gesetz nehme und nicht begreife, was mit dem mosaischen Gesetz auf sich hat, werde ich das Gleiche lehren. Wenn ich nur die Schöpfungsordnung nehme, werde ich das Gleiche lehren. Nehme ich aber die Apostelbriefe allein und nehme die Schöpfungsordnung nicht dazu, dann werde ich lehren, du kannst alles essen. Aber Entschuldigung, rohes Blut ist verboten. Also das, was ein Metzger teilweise macht, dass er, wenn er eine Henne geköpft hat, dass er das Blut dann trinkt, ist verboten. Auch im Neuen Bund. Ihr versteht, roher Blutgenuss ist verboten, aber als Speise verarbeitet ist es zu essen. Da merkt ihr, der Gesamtzusammenhang. Und dann kommen wir natürlich zu der Sache, wo die Verführung einsetzt. Und die Verführung setzt ein, wenn Gott uns in die ganze Wahrheit führt, dann führt uns auch der Heilige Geist in die Schrift ein. Und jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, der Heilige Geist hat die Schrift niederschreiben lassen. Also ich glaube einfach, wenn Gott Israel meint, meint er Israel. Und ich meine, wenn er sagt Gemeinde, dann meint er Gemeinde. Und da kommen diese Lehre, wo man sagt, Israel hat keine Zukunft mehr. Entschuldigung. Da muss ich sagen, was haben die Leute für eine Bibel? Soll ich jetzt meine Stelle rausschneiden? In Römer 11, Vers 25 und 26 steht, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, das heißt der Gemeindekontext abgeschlossen ist, dann wird die Vollzahl der Juden gerettet. Der Überrest, die laut Zacharia 13, denke ich, ist, die laut Zacharia insgesamt nur noch ein Drittel der lebenden Juden ausmacht, die anderen sind tot. Die werden an einem Tag gerettet bei der sichtbaren Wiederkunft. Das heißt zu Deutsch, ich muss einfach hier den Zusammenhang sehen. Israel ist aufs Abstellgleis gesetzt, bis die Gemeinde vollendet ist. Und so lange gibt es nur ein Leib aus Juden und Heiden und dann wendet sich Gott wieder seinem auserwählten Volk zu. Wisst ihr, das ist so eindeutig von der Schrift her, dann zu sagen, Israel hat keine Zukunft mehr. Puh, da kriege ich Bauchweh. Ich habe mich nochmal mit Calvin auseinandergesetzt. Ich habe die Institution daheim. Viele reden ja von vielen Dingen. Ich habe keine Ahnung, habe es nie gelesen. Ich habe Calvin gelesen. Die Lehre, dass Israel keine Zukunft hat, ist typisch reformatorisches Denken. Ist falsch. Kommt von Augustinus. Und man muss das immer ganz ehrlich sagen, die Lehre von Calvin ist nicht biblisch. Er schreibt es auch, er ist ehrlich. Ich habe gestaunt. Er ist ehrlich. Er sagt es gar nicht, dass er es nur von der Bibel hat. Sondern er sagt, wie schon der große Gottesmann und heilige Augustinus gelehrt hat. Und er redet von Bernhard von Clairvaux. Und er redet von Platon. Du siehst, dass die Wurzeln nicht ganz aschrein sind. Wisst ihr, und das ist das nämlich der Augustinus hat ja geglaubt, dass tausendjährige Reich passiert, wenn alle katholisch sind. Bloß das tausendjährige Reich wird es nie geben, das ist auch sicher. Wisst ihr, und von daher ist es einfach wichtig, diese Lehre zu kennen. Wenn jemand Israel und die Gemeinde die Unterscheidung ablehnt, muss ich sagen, Entschuldigung, Irrlehre für mich. Israel und die Gemeinde muss unterschieden werden, weil Gott nicht umsonst Israel reinschreibt, wenn er Israel meint. Und Calvin, die ganze reformatorische Theologie, sagt ja letztendlich auch, die Kindertaufe ist richtig. Das ist doch klar. Versteht ihr? Wenn diese Irrlehre der doppelten Prädestination, da bleibt mir die Luft weg. Ich habe geschaut, wieder seine ganze Passage gelesen, sind fast 50 Seiten. Wenn ich das lese, da wird es mir ganz anders. Das ist auch wieder nur ein Teil des Ganzen, auch wieder Überspitzung. So wie es die Leute, die extreme Abfall lehren, genauso überspitzen. Zum Beispiel zu sagen, dass Gott den Sündenfall gewollt hat, dass er ihn erfunden hat, dass er die Hölle gewollt hat, die Hölle erfunden hat und Menschen, bevor sie geboren wurden, genau zur Hölle erwählt hat. Entschuldigung, sage ich es mal ganz ehrlich, das ist ein anderes Evangelium. Ob es die Reformatoren gelehrt haben oder nicht, ist mir völlig egal. Möchte ich hier mal so deutlich zum Ausdruck bringen, wenn ich nämlich in letzter Zeit merke, dass diese ganze Linie Oberwasser haben. Ich habe jetzt wieder überregional, du kriegst dauernd das Ding um die Ohren. Und es ist einfach so, ich möchte es nochmal betonen. ich muss Israel und die Gemeinde unterscheiden. Und wenn man dann hingeht und diese ganze Lehre annimmt, dann bitte alles, dann auch Kindertaufe, haben sie nämlich auch gelehrt. Und sie lehren, du sollst nur Texte auslegen und sollst nicht die Kette lehren. Du musst sagen, Entschuldigung, damit trefft er mich im Mark meines Seins. Nämlich dann wäre ich heute noch ein Pfingstler, Entschuldigung. Ich wäre nie aus der Pfingstbewegung raus, wenn der Herr mir nicht geoffenbart hätte, dass ich die gesamte Kette lehren muss. Und was mich unendlich immer getröstet hat, das ist Lukas 24, 27. Was macht denn der Herr Jesus? Versteht ihr? Was macht er denn? Paulus sagt, ihr werdet Nachahmer Christi und auch die meine. Lukas 24, 27. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Wisst ihr, was das war? Das war das ganze Alte Testament. Das waren die drei großen Blöcke. Von der Tora angefangen, über die Schrift und die Propheten. Als Ganzes legt er aus. Das heißt, er geht durch die ganze Heilsgeschichte. Das ist unsere einzige Rettung. Und der Heilige Geist, der hat mich damals rausgeholt aus diesen Verführungen, indem er mir diese Gesamtzusammenhänge gezeigt hat. Und das ist das, was der Herr Jesus gemacht hat. Und in Lukas 24, 44 sagt er, dass alles erfüllt werden muss, was in Mose, im Gesetz und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Wieder der Gesamtzusammenhang. Ich kann zum Beispiel, wenn ich nur Einzelteile rausgreife, Sacharja 9, 9 zum Beispiel, dann bringe ich Irrlehre. Das ist nur ein Teil des Ganzen. Versteht ihr? Ich muss alle Teile zusammensetzen, dann habe ich die Sicht. Das ist das, was der Heilige Geist tut, wenn er die ganze Wahrheit leitet. Das heißt, er zeigt mir dann auch unter Umständen, dass hier Lücken sind. Zum Beispiel Hesekiel 36, 24 ist eine der gewaltigsten Prophetien, die es gibt. Wenn ich die jetzt nur aus dem Kontext raus betrachte, dann bin ich erledigt, weil ich brauche die andere Stelle dazu. Hesekiel 36, 24. Ich will euch aus den Heidenvölkern heraushören, holen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in das Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinigkeit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Da hast du den Eindruck, es geschieht sofort. Und dann sagt er, ich gebe euch ein neues Herz. Der Steindruck, sofort nach der Rückkehr der Juden, werden sie gerettet. Stimmt aber nicht. So, es geht in Schritten. Wisst ihr, dann geht es dann so weit, dass man dann zum Gegner Israels wird und dann kommt schon wieder der Antisemitismus, wo man dann gegen den Judenstaat ist. Das ist mir doch auch klar, dass der Judenstaat teilweise von Leuten getrieben wird, die sicher nicht gläubig sind und die sicher auch unter anderem Einfluss sind, Freimaurerei und Ähnlichem. Aber eines ist klar, dass Israel ein Staat hat seit 48, ist Erfüllung der Prophetie. Das hat Gott getan, nicht die Menschen. Gott hat die Menschen benutzt dazu. Und dass 1967 Israel zurück, der Tempelplatz zurückerobert hat, das heißt Jerusalem nicht mehr zertreten wird, das hat auch Gott getan. In der Dummheit haben sie es zurückgegeben. Das sei ein Kapitel für sich, aber es hat Gott getan. Und diese Dinge, die muss ich doch einfach sehen und da muss ich doch begreifen, wie hier Gott vorgeht. Also nochmal, von Mose bis zur Offenbarung. Schön gucken, was sagt die Schöpfungsordnung, mosaisches Gesetz zurück, das lese ich zu meiner Erbauung, dass Gott zu mir reden kann, das ist was ganz anderes. Aber dann lese ich vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und mach es nicht wie die Adventisten, die sagen, Teile des Gesetzes gelten für mich, muss sagen, Entschuldigung, wenn ich tot bin fürs Gesetz, bin ich ganz tot. Ein Toter ist tot oder lebt, eins von beiden. Also bin ich tot, dann ist das Gesetz erledigt. Und dann gucke ich einfach in der Lehre der Apostel und der Jesus sagt ja ganz klar, und das steht da im 2. Petrus 2 und 3, dass Gott, der Herr Jesus, den Aposteln aufgetragen hat, das niederzuschreiben. Und von daher spielt natürlich dann die Apostellehre eine Riesenrolle. Und dann fängst du auch nicht mehr an zu streiten, ob die Entrückung vorne, Mitte oder hinten ist. Das ist ganz einfach. Alle überzogenen Dispensationalisten, das heißt alle, die ganz, ganz radikal dispensationalistisch sind, sagen, die Entrückung ist bei Offenbarung 4. Die Gemäßigten, da zähle ich mich dazu, die glauben, dass er Mitte ist, bei Offenbarung 11. Und alle, die die Heilsgeschichte verworfen, sagen, es ist am Schluss. Israel hat keine Zukunft. Es gibt auch kein tausendjähriges Reich, ist alles erledigt. Da muss ich sagen, ich muss dabei ganz ehrlich sagen, ich habe kein Problem, wenn das jemand lehrt, für sich privat. Aber ich habe ein Problem, was die Calvinisten tun. Sie gehen hin und sagen, wisst ihr, die Gelehrten sind wir. Sie sagen letztendlich, und die Unwissenden, die Dummen sind auf der anderen Seite. Und da kriege ich dann ein Problem in der Theologie. Wenn man dann plötzlich sagt, die Dummen sind die, die das Wort teilen, und die Intelligenten sind die, die reformatorische Theologie betreiben. Ich möchte es auch nochmals ganz klar sagen, die reformatorische Theologie muss man messen an ihren Früchten. Ich möchte nicht einmal vor einem Reformator seine Tochter, die er auf dem Gewissen hat, möchte ich auf dem Gewissen nicht haben. Ich möchte am Calvin seine nicht haben, möchte am Luther seine nicht haben, möchte am Herr Zwingli seine nicht haben. Versteht ihr mich? Ich möchte es alles nicht. Sondern, wir müssen ganz nüchtern sein, wir dürfen nicht nach Menschen gehen, sondern nach der Schrift. Und das, was hier die Heilige Schrift sagt, teile das Wort der Wahrheit recht. Ich muss die Bibel als Ganzes sehen, dann muss ich sie teilen. Ich darf nicht hingehen und Einzelteile herausreißen. Und genau das macht sowohl die reformatorische Theologie, das macht aber auch letztendlich die Pfingstbewegung. Das macht jede Verführung. Das macht zum Beispiel ein Zeuge Jehovas. Das macht ein Adventist. Das machen die alle. Guck her, das ist so einfach. Nimm irgendjemand, der Bibel glaubt, setz ihn neben dich hin und sag, pass auf, wir machen eine Regel. Wir machen einen Vertrag. Wie unterscheidet Israel und die Gemeinde? Wie unterscheidet Apostelzeit und Endzeit? Wir glauben das, was geschrieben steht. Und dann lass ganz langsam, ohne Theologie, jeden die Schriften lesen. Da kommt er zum gleichen Schluss. Ist überhaupt kein Problem. Er wird zum selben Schluss kommen. Ich habe es erlebt mit meinem Bruder, der aus dem Dallas-Eck ganz stark geprägt war, als wir mal zusammengesessen sind. Ich war vollkommen geschockt, der ist gleich vorgegangen. Wir haben überall übereingestimmt. Ich habe gesagt, ja, wo gibt es sowas? Einen Punkt haben wir nicht übereingestimmt, da hat er Dallas-Lehre. Wobei ich auch nicht gucken wollte, ob jede Lehre, die du selber hast, irgendwo aus deiner Vergangenheit bedingt ist. Aber eines ist wichtig, wir müssen die Bibel als Ganzes nehmen. Der Heilige Geist führt in die ganze Wahrheit, nicht in eine Teilwahrheit. Versteht ihr? Die ganze Wahrheit ist letztendlich das Problem. Und jetzt kommen wir natürlich zu etwas, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Epheser 4, Vers 11. Wisst ihr, immer dieses Stückwerk, immer das, wir wissen das nicht genau und überhaupt und keiner kann es sagen. Versteht ihr? Damit haben sie mich auch gefangen. Hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Die Bibel sagt, Vers 12, und zwar sie redet vom Prophet, vom Evangelist, vom Hirte, vom Lehrer und vom Apostel. Jetzt kann man die nochmals die Ämter bewerten, wie man will, aber auf jeden Fall durch die Ämter, durch besondere Berufungen, macht Gott etwas, er rüstet die Heilige zu. Und zwar, was will er? Vers 13, bis wir alle, versteht ihr, alle, da ist keiner ausgenommen, zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zur mastervollen Größe des Christus. Das heißt, Vollerkenntnis des Sohnes Gottes, der Herr Jesus zu erkennen, dass du den König seiner Schönheit sehen wirst und gleichzeitig Einheit des Glaubens, das ist ein Ziel Gottes. Es wird aber immer zerstört, sobald man dogmatisiert. Wisst ihr, ich bin da auch so veranlagt, sage ich ehrlich. Ich neige auch zum Dogmatisieren. Ich musste in den letzten Jahren teilweise meine geliebten Dogmen, Dogma heißt Lehre, wo man sich festschraubt und keinen Millimeter weggeht, muss ich aufgeben. Ich sage, ich kann es biblisch nicht halten. Ich muss hier Luft lassen in manche Punkte. Und sobald man das tut, dann letztendlich kommt Ruhe. Einfach ein Stück Praxis. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen in die eigene Vergangenheit abgestreift bin, aber sowas packt mich dann einfach. Aber dann eine ganz wichtige Wirkung des Heiligen Geistes, ist eine ganz andere, 14, er wird mich verherrlichen. Der Jesus sagt, der Heilige Geist wird ihn verherrlichen. Drum brennt vom Thron Gottes, vom Sohne Gottes, der siebenfache Gottesgeist. Drum heißt es in Jesaja 33, Vers 17, du wirst den König in seiner Schönheit sehen. Wisst ihr, wenn man das einmal sieht, ich möchte jetzt nicht ins Extrem gehen, aber möchte euch doch zwei, drei Dinge zeigen in Hesekiel 41, 1 bis 4. Das ist jetzt wieder die schattenbildliche Seite der Bibel, nicht die direkte, schattenbildliche. Hesekiel 41, Vers 1 bis 4. Dort erklärt er, dass dieser Tempel, ein Bild für die Gemeinde, Bild für den Zugang zum Allerheiligsten, dass dieser Tempel Pfeiler hat, die 6 Ellen breit sind. 6 ist die Zahl des Menschen. Das heißt, Gott baut seinen Tempel aus Menschen. Wir sind die lebendigen Steine. Jetzt geht er zur Tür und der Herr Jesus sagt in Johannes 10, er ist die Tür. Die Breite der Türöffnung betrug 10 Ellen. Wisst ihr, was 10 heißt? 5 plus 5. 5 Gnade, 5 Verantwortung. 10 ist die Zahl der Gnade und der Verantwortung. Das heißt, du gehst durch die Tür durch Gnade und Verantwortung. Die Seitenwände war auf beide Seiten 5, Gnade. Das heißt, du kommst nur rein durch die Gnade Gottes. Er maß auch seine Länge 40 Ellen, 5 mal 8. 5, die Gnade führt zu 8, zur Neuschöpfung, und seine Breite 20 Ellen. Jetzt beschreibt er die Tür nochmals, diese innere Tür. Und dann sagt er, Türöffnung, sagt er, 6 Ellen hoch, Zahl des Menschen, und 7 Ellen breit, Zahl Gottes. Der Herr Jesus, hast du wieder, wahrer Mensch, wahrer Gott, 6 und 7. Das ist perfekt, wisst ihr, dann fängt Gott plötzlich an, durch den Heiligen Geist der Herr Jesus zu verherrlichen. Und dann sagt er in Vers 4, und das ist für mich der totale Schlag, das ist das Allerheiligste. Er, Jesus, ist das Allerheiligste. Er, der große Sohn Gottes. Wisst ihr, dann fängt der Heilige Geist an, in die Tiefe zu gehen. Sobald du bereit bist, Gott beim Wort zu nehmen, das Wort auch richtig zu teilen, sobald du bereit bist, dass Gott dir offenbaren kann, dann hast du letztendlich hier, hast du die Herrlichkeit Jesu Christi, gell? Und die geht durch die ganze Schrift. Und dann sagt er in 43 Vers 4, die Herrlichkeit des Herrn kam zu dem Tor des Tempels auf dem Weg durch das Tor, das nach Osten gerichtet ist. Osten ist immer der Aufgang der Sonne, wo die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, steht im Hesekiel für Jesus. Das heißt, dort ist die Herrlichkeit Gottes. Da siehst du plötzlich Zusammenhänge, die hast du nie gesehen. Wisst ihr, und dann plötzlich passiert etwas. Du wirst dann nicht mehr unzufrieden sei, sondern du siehst, der König ist seine strahlende Schönheit. Das heißt, der Heilige Geist wird dann etwas bewirken, du wirst der Herr sehen in seiner Herrlichkeit, dann bist du zufrieden, du hast keinen Mangel mehr. Und dann wird der Herr beginnen, dir aufzuschließen, was hat es mit den Geistesgaben auf sich. Dann wird er dir zeigen, was ist gegenwärtig, was hat aufgehört. Dann wird er dir zeigen, was hat es mit Heilung auf sich. Diese ganze Frage kann man dann erschließen aufgrund der Gesamtschrift. Wisst ihr, ich habe wieder Ärger gehabt mit jemand, der sagt mir klipp und klar, kranke Heilung, du lehnst bestimmte Dinge ab. Wisst ihr, ich lehne doch nichts ab, was echt ist. Aber wenn die Bibel zum Beispiel zeigt, dass in der Apostelgeschichte die flächendeckenden Krankenheilungen, wo der Paulus mit einem Taschentuch jemand heilen konnte, am Schluss aufhört und dass der Paulus dann einen Timotheus nicht mehr heilen konnte, einen Trophimus nicht mehr heilen konnte, sich selber nicht mehr heilen konnte, Ratschläge gab, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen. Du musst sagen, Entschuldigung, dann ist das einfach vorbei. Dann muss ich sagen, dann kann ich da nicht mehr davon ausgehen, dass Apostelgeschichte 2 der Normalzustand ist. Ihr merkt wieder was, die Äquivalenz der Schrift. Die Apostelgeschichte zeigt selber, dass zu Ende geht. Die Lehrbriefe lehren das so extrem nicht, sondern lehren Jakobus 5. Wisst ihr, wenn ich jetzt wieder die ganze Schrift nehme, von Mose bis zur Offenbarung, sie heilsgeschichtlich einteile und dann letztendlich nachsehe, dann sehe ich zum Beispiel, dass die Bibel ganz klar sagt in der Schöpfungsordnung, der geistliche Tod ist da und dass die Bibel nicht lehrt, letztlich, dass der Körper vom natürlichen Tod befreit wird bis zur Wiederkunft Jesu. Erst bei der Auferstehung bekommt man ein Leib. Weil es hat Gläubige gegeben, die haben gelehrt, wenn du stirbst und man macht deinen Sarg auf, dann bist du weg, weil du dann geheiligt warst und du bist sofort hinweggenommen. Entschuldigung, ist Unsinn. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt eine klare Auferstehung der Tod und nicht eine Auferstehung aus Einzelzergen heraus. Hättest du ja bloß gucken müssen, wer war in Ordnung, hättest du seinen Sarg aufmachen müssen, wenn keine Grippe mehr drin sind, dann ist er in Ordnung, versteht ihr? Wisst ihr, wir müssen nicht zum Lachen, weil ich habe mich mit dem allem rumgeschlagen bis zum Gehen nicht mehr, versteht? Ich muss noch ein Statement abgeben, bevor wir zum Schluss kommen. Wenn man das jetzt so hört, dann denkt man, hey, du bist jetzt der Große, du weißt alles am besten, du weißt alles richtig, die anderen sind alles die Dummen. Das möchte ich betonen, so ist es mitnichten. Ich habe fast jedes Lehrgeld zahlen müssen, das man zahlen kann. Ich habe fast jeden Fettnapf reingetreten, wo man reintreten kann. Ich bin fast vor jedem Irrlehrer irgendwann einmal eingefangen worden. Versteht ihr? Ich bin ein narbenbedeckter Krieger. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch etwas barmherziger, wenn jemand sich sowas verrennt. Sage, warte nur ein Weilchen. Meine liebsten Brüder, die mit mir überregional kämpfen, ich sehe das, wie die an manchen Punkten völlig verrannt sind. Ich habe schon zu ihnen gesagt, jetzt warte nur mal 10 Jahre vielleicht, wenn der Herr verzieht. Na, schläft sich das auch ab. Und ich nehme mit Genuss zur Kenntnis, dass es schon lange beginnt, sich abzuschleifen. Versteht ihr? Aber ich möchte doch etwas betonen. Wenn die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er erst nach der Wiederkunft, nach der Rückkehr Jesu in den Himmel. Das ist einmal ein Fakt, da kann man nicht drüber deuteln. Dann ist der Heilige Geist im Alten Testament anders wie im Neuen. Fertig. Und waren auch die Jünger nicht wiedergeboren. Fertig. Sie waren gerettet, alttestamentlich, aber nicht wiedergeboren, weil sie den Geist nicht hatten. Und dann muss ich ganz klar sagen, wenn die Bibel sagt, er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, dann ist das die Hauptaufgabe. Buße, die Hauptaufgabe, die Gerechtigkeit Jesus, vollkommene Opfer. Und die Hauptaufgabe ist, Gericht zu predigen, dass eben, wenn man hier letztendlich nicht sich bekehrt, dass das Konsequenzen hat. Was das für Konsequenzen hat, ist wieder Thema für sich. Das Nächste, er wird uns in die ganze Wahrheit hineinführen, dass der Heilige Geist einfach die Gesamtzusammenhänge der Schrift zeigt. Wisst ihr, mir ist doch das klar, wenn die Kassette den Falscher in die Finger kriegt, dann kriege ich wieder Schläge ohne Ende überregional. Das heißt, guck, der Karl Hermann ist ein überzeugender Dispensationalist, der lehnt reformatorische Theologie ab, der ist ein Irrlehrer. Ist klar, das wird passieren, kenne ich doch. Wie oft habe ich das schon über mich ergehen lassen? Aber das ist egal, wisst ihr, wichtig ist nur, was Gott dazu sagt. Und ich kann nur eins sagen, Geschwister, tut eins. Beginnt bei Mose, ist mühsam, viel mühsamer, wie ich etwas nachplappere oder etwas rauslese. Beginnt bei Mose bis zur Offenbarung und lest es nach der Heilsgeschichte. Schöpfungsordnung gilt, mosaisches Gesetz ist für uns lehrmäßig erledigt. Die Lehre der Apostel, die Lehre Jesu für die Gläubigen, das steht immer dran, die Jünger traten zu ihm. Wenn jemand kommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, und der Jesus sagt, was steht im Gesetz geschrieben, dann hast du mosaisches Gesetz, ist erledigt. Wenn er aber sagt, du musst von Neuem geboren werden, dann hast du die Jünger, dann hast du wieder Lehre Jesu für uns. Ist so einfach, wenn man ein bisschen aufpasst. Dann hast du die Lehre der Apostel, Apostelgeschichte 2,42, und dann hast du letztendlich das, was zählt. Und ob du dann glaubst, die Entrückung ist vorne, in der Mitte oder hinten, das ist egal. Die Hauptsache ist, du bist bereit. Versteht ihr? Das sind dann Nebenfragen, die interessieren mich überhaupt nicht mehr. Aber wisst ihr, was mich halt stört, wenn plötzlich theologische Lehrgebäude gebaut werden von Leuten, darum habe ich auch Namen gesagt, die letztendlich den Kampf, den ich privat nie hatte, die haben nie auf Leben und Tod mit der Pfingstbewegung gekämpft, die plötzlich kommen und sagen, hat alles keinen Wert. Ist alles, vergiss es alles. Hier hast du reformatorische Theologie. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ich wieder das tun muss, was ich als Pfingstler getan habe. Nämlich die ganze Unterscheidung wegwerfe. Das kann ich nicht. Versteht ihr? Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist das Wort teilt. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist Israel und die Gemeinde unterscheidet. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist in die ganze Wahrheit hineinführt. Nicht die Eistelle, sondern in alle, quer durch. Zum Schluss, Römer 8, 15. Vielleicht die große Stelle. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, oder zusammen mit unserem Geist, heißt wörtlich, dass wir Gottes Kinder sind. Jetzt hast du hier plötzlich was Wunderbares. Versteht ihr, wir haben den Geist der Sohnschaft. Und die Bibel sagt, wer den Geist der Sohnschaft hat, ist Gottes Kind, der hat Heilsgewissheit. Der gehört dem Vater im Himmel als Kind an und ist Eigentum Jesu Christi. Er ist gesegnet mit jedem Segen in der himmlischen Welt. Der Heilige Geist wohnt in seinem Herzen. Der Heilige Geist wird Hebräer 4,12 an ihm vollführen. Das heißt, er wird das Herz letztendlich bearbeiten. Das heißt, er wird dich überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird dich aber auch im Bibelstudium in die ganze Wahrheit hineinführen. Wisst ihr, und da gehört auch dazu, dass man ehrlich ist. Ich weiß Dinge, die verstehe ich nicht. Ich muss sagen, Entschuldigung, bin ich ein Papst? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Wenn Leute mir rufen, wie geht es? Ich weiß es nicht. Ich verstehe zum Beispiel zwei Gleichnisse bis heute nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe sogar fast den Verdacht, dass ich die nie verstehen werde. Wenn Gott nicht will, dass ich sie nicht verstehe, dann verstehe ich sie halt nicht. Mir ist viel wichtiger, dass ich die Grundzusammenhänge der Heiligen Schrift verstehe. Und dann kannst du dich schützen vor Verführung. Dann kannst du dich schützen vor Einseitigkeit. Dann kannst du dich schützen vor Extremen. Wisst ihr, und die ganze Theorie hat doch keinen Wert, wenn es um Praxis geht. Ihr begreift. Ja, der Praxis zeigt sich, was Sache ist. Und dann ist wichtig, dass du unter der Leitung des Geistes bist, dass der Heilige Geist durch dich wirken kann. Und alles andere. Theorie, wo sich letztendlich die Gemeinde Jesu zerstreitet, sich die Schädel einschlägt. Und im Preisgericht wird das alles abgehandelt werden. Ich bin mir felsenfest überzeugt, da wird auch ich rot werden. Da wird wahrscheinlich jeder rot werden. Wenn im Preisgericht der Herr einmal zeigt, was richtig gewesen wäre, was wir getan haben. Bis da kann man nicht mehr verloren gehen, da ist man gerettet, da ist man Gottes Kind, aber ich sage es ganz ehrlich, ist auch nicht schön, wie sagt einmal der Apostel, dass wir uns nicht schämen müssen bei seiner Wiederkunft. Ist auch nicht schön, wenn man sich schämen muss. Von daher, heute ist Pfingsten. Ich möchte nochmal ganz kurz wiederholen. Der Heilige Geist ist gekommen nach der Rückkehr Jesu in den Himmel. Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist führt in die ganze Wahrheit hinein, das ganze Wort Gottes. Der Heilige Geist letztlich verherrlicht Jesus. Wenn wir das wissen, dann wissen wir das Entscheidende vom Heiligen Geist. Und wenn ihr jetzt Verführung seht irgendwo oder was, wo jemand sagt, das ist der Heilige Geist, dann geht er einfach hin und untersucht die Bewegung mit diesen Stellen. Guck, ob Buße, Gerechtigkeit und Gericht gepredigt wird. Guck, ob er in die ganze Bibel hineinführt. Und guck nach, ob er letztendlich auch den Herrn Jesus verherrlicht, ob Jesus im Mittelpunkt ist. Dann kannst du relativ einfach prüfen, ob es der Heilige Geist ist. Und dann ist Pfingsten plötzlich das Wort auch kein Problem mehr. Dann kommt man zur Ruhe. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken für deine Fürsorge, dass du der Gemeinde der Heilige Geist gegeben hast und dass wir nicht als Weise zurückgelassen wurden, sondern dass du uns letztendlich hier in alle Wahrheit führen willst, dass du uns durch den Tröster zurechtbringen willst, dass du unsere Herzen bearbeitest. Sobald wir die Schrift öffnen, dass dein Geist zu wirken beginnt, dass dein Geist uns auch erleuchtet. Und überall, wo wir aus dieser Schule des Geistes gegangen sind, ich möchte auch mich selber nicht ausnehmen, in keinster Weise, da bitte ich einfach, dass du uns nicht nur vergibst, dass du uns reinigst mit deinem Blut und uns ganz neu ausrichtest und uns in deine Fußstapfen verwandeln lässt, auf dass du durch deinen Geist in unseren Herzen mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.